Ihr seht heute zwei hier vorne. Wir sind ein Team. Ziemlich gutes, finde ich. Ja. Fromm heißt das Ganze Dialogpredigt. Richtig? Ja, genau, du brauchst. Auch du brauchst dein Mikro. Wir haben uns vorbereitet. Soll ich sagen, wir sind nicht ganz fertig geworden? Nein. Genau, deswegen gestalten wir das Ganze auch im Gespräch. Soll für euch dann auch lustiger sein. Das ist ja ein Predigttext, der ist dir ja wie auf den Leib geschneidert, oder? Also evangelikal, Jesus im Mittelpunkt, das Verlorene muss gesucht werden, zurück in den Schoß der Kirche, alle sind zu Hause, wunderbar, oder?
Nein. Da widerspreche ich dir jetzt ganz eindeutig, ja? Weil ich glaube, in dem Text geht es gar nicht um diese Aspekte, ja? Der Text, ich finde, der hält uns vielmehr ja, wie so eine Art Spiegel vor. Und Zufall, wir haben ja sogar einen Spiegel heute hier stehen.
Oh. Hm? Zufall.
Zufall, ja. Zufall ist, wenn dem Keller die Tür zufällt. Gell? Ja, wenn ihr aufgepasst habt, ja, wenn ihr zugehört habt, steht erstmal im Text, da sind Pharisäer, Schriftgelehrte. Und die ärgern sich erstmal. Ja, die werden richtig sauer. Und ich glaube, genau die sollen diesen Spiegel vorgehalten bekommen. Das war damals die religiöse Elite, das waren die Menschen, die man nah an Gott geglaubt hat. Die haben die Gebote, die Gesetze Gottes, die haben die nicht zu 100% erfüllt, sondern zu 120%. Das ganze Leben haben sie von diesen Gesetzen und Geboten bestimmen lassen. Und da ging es um alles, da ging es ums Leben, da ging es um die Kleidung, da ging es darum, was darfst du essen, was darfst du nicht essen, ging es darum, was darfst du anziehen. Ist heute angenehm ohne Talar bei dem Wetter, ja? Es ging darum, mit wem darfst du zusammen essen, mit wem darfst du nicht zusammen essen. Und ich glaube, mit diesen Gleichnissen hier, da spricht Jesus genau diese religiösen Menschen an, die so ganz viel Wert auf das Äußere legen, aber die ein Manko haben. Denen fehlt die Beziehung zum lebendigen Gott. Weil für die, da steht die Einhaltung von Regeln, das steht viel höher als die Liebe zu Gott, die Beziehung zu Gott oder auch die Liebe zu ihren Mitmenschen.
Also du sprichst dir hier so eine Haltung an, also die, so ein Einteilen richtig und falsch, gut und schlecht, drin oder draußen. Und das ist etwas, das erlebe ich in unserer Gesellschaft heute noch genauso. Neudeutsch bekannt unter Cancel Culture, wo sich Menschen erheben und sagen, es gibt bestimmte Ansprüche, moralische Ansprüche. Und dann sind Leute eben drin oder draußen, weil sie halten sich dran oder nicht dran. Also doch noch ein ziemlich aktueller Text, oder?
Ja, ich glaube, das ist ganz brandaktuell. Und ich glaube, das ist auch so etwas, wo wir als Menschen zu neigen. Ja? Wir bewerten gerne. Wir ordnen das gern ein. Hier auf der einen Seite richtig, auf der anderen Seite ist falsch. Was uns sympathisch ist, ja, das mögen wir. Aber das, was uns nicht sympathisch ist, was vielleicht unterschiedlich ist, was anders ist als wir, ja, da gehen wir gern so ein bisschen auf Distanz zu. Ich glaube, da steckt ganz viel auch Angst mit dahinter. Furcht, Angst, dem anderen zu begegnen. Aber ich glaube, eigentlich geht es hier in unserem Text aus dem Lukas-Evangelium ja vor allem um das Suchen und um das Finden.
Genau, das finde ich auch. Ich denke, das sollte man nicht aus dem Blick verlieren, dass es um das Suchen und das Finden geht. Und das habe ich ja vorhin eingangs schon auch bei dem Wochenspruch gesagt, der passt ja zufälligerweise auch ganz gut, wo es um das Suchen und das Finden geht. Und das führt uns ja direkt auch an den Anfang der Bibel, als Adam und Eva von der verbotenen Frucht aßen und Gott abends durch den Garten ging und rief, Adam, wo bist du? Also er hat Adam gesucht. Auch ein bisschen schizophren, dass Gott nicht wissen würde, wo Adam sei, aber er hat ihn gesucht. Und ich glaube, das ist der Beziehungsaspekt, auch den du angesprochen hast. Und was Jesus, denke ich, auch immer in seiner Lebenszeit hier machen wollte, uns zeigen, wie der Vater ist, wie das Herz des Vaters ist. Die Haltung von den Pharisäern hast du gerade angesprochen. Genau das ist der Punkt, weil die waren ja überzeugt, sie machen es richtig. Sie haben verstanden, wie Gott ist und sie leben nach Gottes Vorstellungen. Und Jesus räumt damit auf und macht da eigentlich einen Strich durch und sagt, mein Vater ist ganz anders. Der sucht das Verlorene. Und findet es. Er findet es. Ist dir aufgefallen, dass in dem Gleichnis oder in den Erzählungen da etwas gar nicht vorkommt?
Ja, ist mir aufgefallen. Ist es euch auch aufgefallen? Also es kommt nichts vor, dass irgendeiner zornig ist. Kommt nicht vor, dass irgendwie einer sauer ist. Also eigentlich genau das Gegenteil, ja? Unglaubliche Freude im Himmel wird zu finden sein. Also richtig eine Party im Himmel, da geht's voll ab, wenn einer die Beziehung zu Gott gefunden hat, wenn er umkehrt. Da ist nicht so der Finger, du, was hast du so lange falsch gemacht, ja? Zorn, sauer ist da überhaupt keiner. Evangelium pur, oder?
Ja, absolut. Halleluja, das ist die gute Nachricht. Freude im Himmel. Aber weshalb freuen die sich eigentlich? Weshalb wird hier nicht jemand erstmal bestraft?
Ja, ich glaube, wir Menschen, wir haben erstmal ein grundsätzliches Problem und das ist unsere Schuld, unser Schuldigsein vor Gott. Aber das Problem ist gelöst und das Tollste ist, du musst dieses Problem nicht lösen, ich muss dieses Problem nicht lösen. Ja. Dieses Problem hat für uns jemand anderes gelöst, das hat er dort am Kreuz gelöst. Da hat er dieses Problem, das wir haben, das uns von Gott trennt, das uns die Beziehung mit Gott verbaut. Dieses Problem, das hat Jesus selbst auf sich genommen. Der hat diesen ganzen Zorn, der hat alles auf sich selbst gepackt, hat auf seine Schultern genommen, ist da ans Kreuz gegangen, ist für uns da ans Kreuz gegangen. Und deswegen Schuld, das ist nicht mehr unser Problem. Das Problem hat uns Jesus abgenommen.
Absolut. Eigentlich könnten wir die Predigt schon beenden, weil das ist eigentlich alles schon gesagt. Wir sind nicht mehr bestrafbar. Wie gut ist das denn? Wie gut ist das denn, wenn wir das verstehen? Ich bin nicht mehr bestrafbar und in der Folge, ich brauche auch keinen anderen bestrafen. Das ist ein Megapunkt. Aber wir gehen trotzdem weiter, weil wir haben noch Zeit. In den Gleichnissen sind Zahlenbeispiele, die Jesus aufmacht. 1 aus 10, 1 aus 100. Also eine Münze von 10, ein Schaf von 100. Ich glaube nicht, dass es um die Münze oder das Schaf geht oder um den Wert dahinter oder den materiellen Wert gerade, sondern es ist die kleinste Einheit aus einer Menge. Und ich glaube, was Jesus uns hiermit sagen will, ist, du bist wichtig. Du bist wichtig. Ich lasse die 99 und ich gehe, um dich zu finden. Ich bin hier, um dich zu suchen, dich zu finden, dich heil zu machen, dich frei zu machen und dir zu sagen, du bist nicht mehr bestrafbar. Sünde hat keine Macht mehr über uns. Das ist Kern des Evangeliums und eine mega gute Botschaft. Jesus wäre, das behaupte ich jetzt, steht nicht in der Bibel, ich behaupte es trotzdem, Jesus wäre Mensch geworden, gestorben für einen von uns. Weil einer von uns es wert ist. Das steckt für mich in dieser Aussage drin. Du bist es wert, du bist von unschätzbarem Wert für mich, dass ich alles aufgebe, um dich zu finden.
Und es bedeutet ja bei diesem Gleichnis suchen, finden, ja, Gott, das ist der, der sucht. Gott ist der Suchende. Das ist der, der sich auf den Weg macht, der sich auf die Suche begibt. Oder nochmal an diesen schönen Wochenspruch. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Gott ist der Suchende. Der sucht dich, der sucht mich, der sucht jeden Menschen. Für einen Menschen wäre er schon ans Kreuz gegangen. Ja? So viel ist ein Mensch schon wert.
Jetzt bringen wir nochmal eine Bibelstelle, oder? Offenbarung 3, Vers 20 passt da wie die Faust aufs Auge, wo es heißt, siehe, ich stehe vor der Tür, damit Jesus es gemeint, und klopfe an. Also ich habe gesucht, ich habe gefunden, ich stehe vor deiner Tür und klopfe an. Und wenn jemand meine Stimme hört und aufmacht, gehe ich rein und die Beziehung kann starten.
Ja, ich glaube auch in dem Gleichnis, da geht es eigentlich gar nicht so sehr um dich und um mich, sondern vor allem geht es da um unser Bild von Gott. Gott ist auf der Suche, weil ich ihm wichtig bin, weil du ihm wichtig bist, weil er sich für die Beziehung zu dir und zu mir entschieden hat, deswegen ist er auf der Suche. Diese Beziehung, die dürfen wir annehmen, weil er will die Freundschaft, er will eine richtige Freundschaft mit jedem von uns leben. Er will von mir hören und will mir erzählen, wie gut er von mir denkt.
Klar. Und dann ist es absolut nachvollziehbar, dass es Jesus und Gott, Gott Vater, völlig gegen den Strich geht, wenn wir andere Menschen kritisieren, sie bestrafen, sie kontrollieren, sie manipulieren, sie rumschubsen. Logisch, dass ihnen das irgendwie auf den Zwirn geht und er das auch anspricht. Das habe ich jetzt verstanden. Also, das fordert uns ja immer wieder raus, unser Bild von Gott auch zu hinterfragen und zu sehen, sind wir da wirklich schon mit durch oder gibt es noch Aspekte, die ich bisher nicht verstanden habe? Randnotiz, wo wir, glaube ich, jetzt nicht drauf eingehen können, aber Jesus stellt uns hier auch Gott Vater als Frau vor, die was sucht. Ganz spannend für die Gender-Diskussion, gibt es schon lange in der Bibel. Aber neben dem Hinterfragen des Gottesbildes, Michael, gibt es noch andere Aspekte, die uns nicht durch die Lappen gehen sollten?
Ja, ich glaube, dass uns Jesus einlädt, dass wir die Menschen so sehen sollen, wie er die Menschen auch sieht. Das sagt sich jetzt so leicht, aber das ist super, super schwer. Ja? Das ist eine Lebensaufgabe, an die man rangehen muss. Wenn Jesus uns als Mensch gezeigt hat, wie Gott ist, wie Gott Vater ist, und wie er uns gezeigt hat, wie wir ihm nachfolgen können, und das heißt, dass wir ihm ähnlich werden dürfen, ihm immer ähnlicher werden dürfen, mit allen Rückschlägen, die da mal kommen können, aber Jesus ähnlicher werden. Und dann werden wir die Welt, dann werden wir die Menschen um uns herum, da werden wir anfangen, das mit ganz neuen Augen zu sehen. Da werden wir immer mehr die Augen von Jesus bekommen und dann mit diesen Augen voller Liebe auf die Menschen schauen können.
Das ist ein spannender Gedanke. Der ist, du meinst also, dass ich Menschen so sehen kann, wie Gott sie sieht. Das, was Gott in sie hineingelegt hat, welche Zukunft er für sie hat. So weit würdest du gehen, das ist Wahnsinn.
Genau, ja.
Zufällig habe ich ein Bild dabei, das ich gesehen habe mal von der Gemeinde. Das ist ein englischer, ich übersetze es kurz. Im Prinzip steht da drauf, liebt sie alle, ich sortiere sie später aus, Gott. War es angekommen, ja? Genau das Gegenteil von dem, was die Pharisäer machen und was ich häufig mache. Und was wir, glaube ich, alle, was uns immer wieder passiert, dass wir einen kategorisieren, heilig genug oder nicht, oder was auch immer die Kategorien sind. Aber das liebt sie alle. Das ist wieder so der Punkt, das Vertraute, okay, ja, die mich
ganz
mögen.
Das ganz Fremde, das unsympathische Lieben, ja.
Genau, die mich mögen, die mag ich eigentlich auch, aber eigentlich für das, was sie mir geben. Aber ob das so gesund ist, sei mal dahingestellt. Aber das ist schon ein ziemlich steiler Anspruch. Wie können wir da hinkommen?
Ich glaube, es ist so eine Erfahrung, die haben viele schon gemacht. Auch die längste Reise, die du gehen willst, ja, der längste Weg, der vor dir liegt. Du musst immer den ersten Schritt tun. Der erste Schritt, der ist nicht leicht. Also das kann auch ein ziemlich schwieriger Schritt sein. Ja, aber du musst erstmal ins Laufen hineinkommen. Den ersten Schritt musst du gehen, damit die Reise beginnt. Und dieser erste Schritt, das ist ein ganz entscheidender.
Wow, das geballte Lebensweisheit pur gerade, Bingo, die du hier raushaust. Aber was ist denn jetzt hier konkret? Was ist hier konkret mein erster Schritt? Welcher kann das sein? Oder hier, von euch?
Also,
klar,
Theologe, Bibel immer dabei, logisch, ja. Aber wenn wir da beim Lukas-Evangelium mal ein paar Kapitel weiter nach vorne gehen, im 10. Kapitel, da sagt uns Jesus, wie so ein erster Schritt aussehen könnte. Da sagt er, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft, mit deinem ganzen Verstand auch. Und du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Also, wir sollen lieben. Aber um lieben zu können, um zu wissen, was Liebe ist, das ist ja nichts Abstraktes, ja. Da muss man Liebe erstmal erfahren haben. Muss man erstmal erfahren haben, wie es ist, geliebt zu sein. Und wenn man selbst geliebt ist, dann kann man auch damit anfangen, selber wieder zu lieben. Wenn einen keiner liebt, dann weiß man gar nicht, was Liebe ist.
Also uns selber lieben, das ist so ein bisschen Mainstream-egozentrisch, oder? Also irgendwie, wir lieben uns mal selber, dann sind auch alle geliebt. Wir sollen doch demütig sein. Also das passt für mich gerade nicht so zusammen.
Okay, aber dann würde ich sagen, wenn du mal den ersten Johannesbrief schaust, kannst du vom Mainstream zum Godstream kommen, sozusagen. Ja? Im ersten Johannesbrief, da heißt es, lasst uns lieben, Denn Gott hat uns zuerst geliebt. Also das soll heißen, die Liebe, die wir selber haben, die ist eine Antwort. Die ist eine Reaktion auf Gottes Liebe. Wenn ich die Liebe Jesus zu mir erlebe, dann wird diese Liebe von Jesus meine Identität verändern. Weil, stellt euch das vor, ihr dürft nach Hause gehen, ihr dürft das wissen, ihr seid geliebt. Ihr seid geliebt mit einer Liebe, die ans Kreuz gegangen ist, die da geblutet hat, die da gelitten hat, die da gestorben ist. So doll seid ihr geliebt und diese vollkommene Liebe, die wird mich verändern. Wenn Gott mich liebt und es mir gebietet, dann kann ich auch wieder weiter Liebe geben. Da kann ich anderen mit neuer Liebe begegnen.
Das ergibt Sinn. Dann liegt es ja gar nicht an mir, wie stark ich in der Lage bin, mich selber zu lieben, sondern es ist immer ein Antworten auf die Liebe Jesu. Und wenn ich dann nicht lieben kann, mich nicht oder andere nicht, ist der Weg wahrscheinlich, mich in die Liebe Jesu zu stellen und danach zu fragen und mich danach auszustrecken, oder?
Genau, ich glaube nämlich, es ist vollkommen richtig. Ja, und das war, finde ich, auch genau das, was die Pharisäer halt falsch gemacht haben damals. Es liegt alles erst einmal an der Beziehung. Es liegt alles an der Beziehung zu Jesus. Es liegt an der Begegnung mit Jesus. Theologie ist was ganz Wunderbares und Schönes.
Das lieben wir beide.
Bitte?
Das lieben wir beide.
Ja, genau, ja. Aber wenn es nur theoretisch ist, ja, wenn ich nur, keine Ahnung, die Dogmatik von Pannenberg gelesen habe und das nicht wirklich erfahren habe, was es ist, dann ist das vollkommen abstrakt. Da bringt das überhaupt nichts. Es ist nur graue Theorie. Jesus, der will uns verändern. Das hört sich so einfach an. Und doch, es gelingt oft nicht. Weil wir beurteilen, wir verurteilen gerne. Wir stecken Menschen gerne in Schubladen. Wir richten und wir werden auch von anderen gerichtet. Und wir werden verletzt. Und leider neigen wir auch wiederum dazu, dass wir andere Menschen verletzen.
Das bringt mich jetzt wieder zurück an den Gedanken, den wir vorhin schon mal rausgearbeitet haben, was die Wurzel des Problems zu sein scheint, dass wir der Angst, der Sorge, der Unruhe, der Hast Raum geben und eben nicht der Liebe. Dass wir nach dem Vertrauten, dem, was uns sympathisch ist, uns ausstrecken und das Fremde meiden. Ja, geht ja manchmal so weit, dass wir es nicht nur zurückweisen und ablehnen. Ich kenne das, dass mein Umfeld Mauern gebaut werden, um uns zu schützen. Weil wir uns schützen wollen vor der Furcht und der Sorge. Keiner hat gerne Angst und Sorgen, aber wir wollen da geschützt werden davor. Und unsere Antwort ist, Mauern bauen.
Genau, da hast du voll und ganz recht. Ja. Das macht uns unruhig und das macht uns auch unsicher. Man kann auch sagen, dass wir Angst haben vor dem Ungewohnten. Angst haben vor dem Fremden.
Du hast gerade 1. Johannes 4 zitiert, mega Brief. Ein Vers davor steht, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Hast du vorhin erklärt, brauchen wir nicht mehr. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Ziemlich tief, was Johannes hier formuliert, aber ich glaube, das ist genau den Gedanken, den wir gerade auch hatten, uns der Liebe hinzugeben. Und der Gegenspieler von Angst ist Liebe. Das ist so ein Gegensatzpaar, das sich einander bedingt und wir das immer wieder erleben. Und wenn ich Jesus glaube, dass er mich liebt, dann muss die Angst fliehen, oder? Das ist doch eine ganz logische Konsequenz. Und wenn ich Angst empfinde, dann laufe ich zu Jesus und sage, zeig mir deine Liebe für mich. Kurz gesagt, kritisiert Jesus die Pharisäer und Schriftgelehrten für ihre Haltung, weil sie Menschen ablehnen und bewerten, weil sie ihrer Angst eigentlich Raum geben, oder? Und nicht Gott kennen, wie er wirklich ist, dass er der gute Vater ist, wie wir es gerade gesungen haben, der uns liebt.
Ja, das, Ja, das ist so ein bisschen ein Beispiel auch für ein Leben aus einer Angst heraus. Die Angst vom anderen, die Angst etwas von den vielen kleinen Geboten und Verboten, dass man da was vergeigen könnte. Oder auch bei Luther damals die Angst der Menschen, ja, wenn sie sterben, haben wir eh nur diesen richtenden Gott gegenüber, der uns die Rechnung präsentiert. Aber Liebe, das ist die Antwort.
Ja, Love is the answer, ne? Das ist irgendwie so das Ultimative. Aber ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht, dass wir keinen hier verlieren, wenn wir zu abstrakt bleiben. Wie werden wir denn praktisch? Was machen wir denn jetzt? Wie gehen wir denn hier raus? Was wird denn anders?
Ich glaube, anders wird es, wenn wir erstmal ganz viel in die Freundschaft mit Jesus investieren. Viel da reinstecken, auf ihn hören, auf sein Wort hören. Wenn er bei uns im Leben Priorität hat, wenn er an erster Stelle steht, ich glaube, dann wird ganz vieles anders. Wenn wir einfach Jesus immer besser kennenlernen und uns immer mehr auch durch die Augen von Jesus als Geliebte sehen. Und dann ist das auch nicht so abstrakt mit Love is so answer.
Ja, das stimmt. Wir hatten sie ja vorhin schon, wir lieben Theologie. Und so gut wie Konzepte, Dogmen sind, es kann nichts die Beziehung ersetzen. Nichts kann die Beziehung ersetzen, das denke ich auch. Aber du hast ja Theologie studiert. Fällt dir spontan jemand ein, der das wirklich gelebt hat, der irgendwie so nah an Gott dran war, dass er das wirklich verkörpert hat? Und ich mache es dir schwer, nicht Neues Testament. Nimm mal Altes Testament.
Hui, hui, hui. Also ich glaube ganz ehrlich, dass es dafür ganz viele Beispiele gibt. Dass es in der ganzen Kirchengeschichte Beispiele gibt von Menschen, die von der Liebe Gottes, also die angesteckt waren und die probiert haben, das zu leben. Natürlich. Und das ist auch Evangelium. Ja, den Rückschlag, den kannst du immer mal wieder erleben. Ja. Aber trotzdem, die Rückschläge, Was bedeuten die, wenn Jesus das Ziel geradeaus ist, wo wir drauf hinzuleben? Ja?
Das Beispiel?
Da bin ich jetzt gerade ein bisschen um.
Eine biblische Figur im Alten Testament? Also ich habe spontan gedacht, David ist so einer, der
David,
mir eingefallen ist.
Ja.
David hat ja unwahrscheinlich viele Psalmen auch getextet, wo er seine Beziehung zu Gott verschriftlicht hat.
Ja.
Und in einem Psalm heißt es, kommt, seht und schmecket, wie freundlich der ist. Also sehen heißt ja direkt wahrnehmen, erleben und schmecken ist ja super praktisch, oder?
Ja, ja, also ich meine, schmecken, das ist ja auch etwas, was uns ganz nah geht. Ja? Also, also ich schmecke ja wahnsinnig gerne und esse auch ganz gerne was. Und was das bedeutet, diese praktische Erfahrung, ja, schmecken, wie freundlich der Herr ist, kommen dann am letzten Donnerstag, da waren alte, neue Kirchenvorsteher zusammen, da haben wir aus dem Wort aus dem ersten Petrusbrief gehört, ja, ihr habt schon geschmeckt, wie freundlich der Herr ist. Und das bedeutet, ihr habt schon die Erfahrung gemacht, ja, dass Christus in eurem Leben präsent ist, dass er euch annimmt und dass er euch liebt.
Heißt es dann als Christen, ne, sehen, schmecken, geht ja, wird ja häufig auch beim Abendmahl gesagt, geht es dann in der Kirche, wir singen irgendwie Halleluja rauf und runter und dann wird die Beziehung enger und näher? Oder?
Ja, ich glaube, das wäre ganz fatal, wenn wir nur sagen, nur in der Kirche ist das möglich. Ja? Ich glaube, das ist hier durchaus eine Kraftquelle, ja? Wo wir uns ganz konkret mal auf Jesus fixieren können. Aber das Entscheidende ist ja eigentlich, dass es nicht hier bei dieser Stunde Kirche bleibt, sondern dass wir in unserem Alltag, ja, in den Aufs, in den Ab des Lebens, wenn es uns gut geht, wenn es uns schlecht geht, wenn wir in dieser Zeit schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist.
Okay, jetzt hast du mich. Wenn ich meine Freunde sehe, meine Freundschaften, die Beziehungen, in denen ich stehe, mit denen will ich Zeit verbringen, von denen will ich hören. Den will ich erzählen. Da will ich wissen, was die vorhaben, was die erlebt haben, wie sie die Welt sehen, wie sie das einsortieren, was ich erlebe. Und den will ich meine Dinge sagen können und ich will mit ihnen gemeinsam was erleben. Und ich glaube, dazu lädt Jesus uns ein. Jeder ist wichtig und jeder soll in diese Beziehung hineinkommen. Es ist nichts, was Geistlichen vorenthalten ist. Deswegen ist die Frage an dich, was wirst du tun? Was wirst du tun? Wirst du sagen, coole Predigt oder nicht so cool? Hätten wir die oder da anders machen können? Im Ende geht es nicht um uns. Jesus steht vor der Tür, steht hier jetzt vor dir, ist jetzt hier und sagt, dürfen wir unsere Beziehung ein Level tiefer legen? Möchtest du? Jesus ist bereit. Ist die Frage, was ist unsere Antwort darauf? Trauen wir ihm? Oder gibt es etwas, was in unserem Gottesbild vielleicht noch festhängt? Während des nächsten Liedes lade ich euch ein, auf den Text zu hören. Mega. Falls ihr das nicht möchtet oder auch heute Nachmittag darüber nachzudenken, was oder Jesus zu fragen, was er über euch denkt. Und ein Tipp hierbei, wenn die Antwort, die ihr hört, nicht von Liebe durchtränkt ist, das ist ein super Indiz, dass es nicht Jesus ist. Wenn es um deine Performance und deine Leistung geht, ist es wahrscheinlich nicht Jesus. Aber wenn es darum geht, dir Wert zuzusprechen, dich zu ermutigen in deinem Sein, nicht für das, was du hast oder was du gemacht hast, das ist immer ein Indikator, dass Jesus dahinter steckt. Amen.
Amen.